Ja, das ist manchmal so mit Bildern. Nicht alle sehen's und nicht alles klappt. Und dennoch ein sehr schönes Bild. Ich konnte mir das eben ansehen und so aus nächster Nähe sieht das sehr, sehr beeindruckend aus. Aber ich möchte euch eine Frage am Anfang stellen, wenn wir in das Thema einsteigen. Was steht auf deiner Gebetsliste? Vielleicht hast du gar keine und sagst, boah, so altbacken, ich benutze auch keine Gebetsliste. Aber vielleicht hast du da Namen stehen, Personen, Organisationen, Orte, Länder. Und das sagt einiges über dich aus. Ich habe euch diese Frage schon letztes Jahr gestellt, als wir uns in der Predigtreihe über das Gebet damit auseinandergesetzt haben, dass wir lernen wollen von Jesus und von Paulus zu beten. Und es hat sich seitdem auch nichts verändert, denn das, wofür wir beten, zeigt uns, was uns wichtig ist. Charles Spurgeon hat das so ausgedrückt, deine Gebetsanliegen sind der Spiegel deiner geistlichen Sehnsüchte. Deine Gebetsanliegen sind der Spiegel deiner geistlichen Sehnsüchte. Also sie zeigen, sie reflektieren, was dich und was dein Innerstes eigentlich bewegt. Das, wofür wir beten, ist das, was uns innerlich eigentlich bewegt. Weil es die Sehnsüchte und die Wünsche sind, die wir nicht nur für uns behalten, sondern die wir ausdrücken. Und heute werden wir uns auch wieder mit dem Thema Gebet beschäftigen, aber nicht losgelöst, nicht nur als Thema, sondern eingebunden in die Reihe vom Epheserbrief. Nachdem wir uns angeschaut haben, wie Paulus das der Gemeinde in Ephesus entfaltet, was Gott in Jesus gemacht hat, wie sein Plan aufgegangen ist, die Menschen aus dem Tod zu erretten und in eine neue Gemeinschaft zu überführen, in ein Gottesvolk, das in Gemeinschaft mit ihm lebt, von ihm seine Identität bekommt. Und dann auch, was das Geheimnis des Evangeliums betrifft, worüber wir uns gestern unterhalten haben. Da, wo Paulus diese ganze thematische Wucht zusammenbringt, mündet dieser erste Teil wieder in einem Gebet. Paulus hat am Anfang des Briefes eine Gebetsbeschreibung und hier am Ende des ersten Teils des Briefes wieder eine Gebetsbeschreibung. Wieder kunstvoll erstellt. Das erste Gebet, ein einziger Satz, also 14 Verse, ein einziger Satz. Hier war er etwas gnädig zu allen griechischen Studenten. Von 14 bis 19 ist es ein Satz und dann ist der Lobpreis auch nochmal ein Satz. Also der hat es so ein bisschen aufgeteilt. Aber auch da wieder. Und wenn ihr, meine Frau hat sich das letzte Mal beschwert, die hat gesagt, ja, du hast eine Übersetzung genommen, da waren so viele Punkte drin. Das ist ja nicht nur ein Satz. Ich sage, okay, dann liest die Elberfelder. Die haben es versucht, in einem Satz auch zusammenzupacken. Aber beim Lesen merkt ihr, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, das zu sehen. Aber da steckt eine Menge drin, eine gewaltige Sache. Und wenn du in das Thema tiefer einsteigen willst, dann kannst du gerne die Predigtreihe vom letzten Jahr dir noch einmal anhören. Lehre uns beten. Aber heute wollen wir uns dieses Gebet noch einmal anschauen. Und wir wollen uns anschauen, welche Haltung wir brauchen in einem Gebet für eine lebendige Gemeinde. Dafür betet Paulus. Paulus betet hier für eine lebendige Gemeinde, diese Gemeinde, die er sieht, die Gott geschaffen hat. Und er betet, dass sie nicht nur irgendwie existiert, dass sie irgendwie funktioniert, dass sie irgendwie die Zeit so ein bisschen überdauert, sondern dass sie lebt. Und er macht deutlich, welche Haltung wir brauchen, zu welcher Quelle wir gehen müssen, welchen Schwerpunkt wir setzen müssen. Und zum Abschluss blickt er auf den, der all das zusammenbringt. Und wir lesen jetzt einfach mal dieses Gebet miteinander nach der Basisbibel und gehen dann thematisch rein. Paulus schreibt, deshalb beuge ich vor dem Vater meine Knie. Und jeder Stamm und jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. Er soll euch so ausstatten, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in eurer innersten Überzeugung festmachen. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. So könnt ihr sie zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Sie wird euer Leben ganz erfüllen. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun. Weit mehr als alles, was ihr von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die in uns wirkt. Er regiert in Herrlichkeit in seiner Gemeinde. Und das heißt, in der Gemeinschaft derer, die zu Christus Jesus gehören. Und das gilt für alle Generationen auf immer und ewig. Amen. Ein tolles, kunstvolles Gebet, bei dem Paulus am Anfang den Blick auf die Haltung legt. Auf die Identität, die wir durch den Namensgeber bekommen. Ich wiederhole es nochmal, es ist nicht ein Gebet per se, sondern das Gebet ist eigentlich der Lobpreis am Ende, 20 und 21, deswegen auch das Amen. Es ist ein Lobpreis, in dem Paulus auf Gott schaut. Der erste Teil ist eine Gebetsbeschreibung. Jetzt sagst du, ja, Johann, jetzt bist du ein bisschen kleinlich. Das sind wir Theologen manchmal, ja, aber es ist wichtig. Paulus beschreibt hier, wofür er betet. Er macht deutlich, das hier ist das, was ich immer wieder vor Gott bringe. Deshalb beuge ich meine Knie. Und das ist meine Haltung des Gebets. Ich erwarte von dem, der wirkt, diese Dinge. Und das hat er schon am Anfang des Kapitels gemacht, wo Paulus deutlich macht, das ist mein Gebet, das ist mir wichtig, das ist meine Sehnsucht. Und er beschreibt die Haltung, wie er ins Gebet kommt. Nicht, oh, ich muss jetzt mal beten. Ist mal wieder Zeit. Es ist Zeit für stille Zeit. Oder ich sollte mal wieder. Ich hatte ja einen Neujahresvorsatz. Nein, Paulus beugt seine Knie, denn er weiß, zu wem er spricht. Er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Denn jeder Stamm und jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. Er betet in seinem Gebet nicht an den lieben Gott, nicht an irgendeine unbekannte Macht. Er betet zu seinem Vater. So, wie es Jesus uns gelehrt hat, aber völlig im Bewusstsein von dem, was in den ganzen Kapiteln vorher geschrieben wurde. Gott hat ein neues Volk, eine Familie aufgebaut. Und er ist der, der die Autorität hat, Namen zu geben. Und das ist etwas ganz Besonderes. Jemanden einen Namen zu geben, gibt Identität. Ich weiß nicht, welchen Namen du bekommen hast. Denn manche Namen sind irreführend. Und für uns heute, wo wir selten etwas benennen, ist das so ein bisschen verloren gegangen, welche Ehre das ist. Zum Beispiel Sterne, neue Sterne, die entdeckt werden, haben dann irgendwelche Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Man denkt, okay, den Namen wird sich keiner merken. Aber in der Antike war das schon etwas Besonderes. Zum Beispiel, wie heißt dieses Land? Das ist Island. Und wie heißt dieses Land? Grönland. Komisch, oder? Da passen die Namen irgendwie nicht zusammen. Man könnte meinen, das ist Grönland. Grönland, ne? Und das ist Island, also Island. Und es gibt da so die Legende, dass die Wikinger dachten, weißt du was, die ganzen doofen Europäer, die veräppeln wir so richtig, weil die suchen nach diesem tollen grünen Land und wir nennen das Grönland, also Grönland. Und dann fahren die dahin und dann sehen die nur Eis. Und wir machen dann unsere neuen Siedlungen auf Eis, also Island, und machen da die Kolonie auf. Aber merkt ihr das? Die Art, wie sie es benannt haben, bestimmt immer noch, wie wir diese Länder nennen, obwohl es gar keinen Sinn ergibt. Obwohl es offensichtlich anders aussieht. Du hast einen Namen bekommen. Von deinem Schöpfer. Der dich geformt hat. Und die Frage ist, wer bin ich, wenn keiner mich sieht? Diese Frage haben wir uns letzte Woche gestellt. Du bist der, der Gott sagt, dass du bist. Du bist mehr als das, was deine Eltern über dich gesagt haben. Denn manchmal haben wir so Spitznamen für Kinder, für Freunde. Und die sind nicht immer positiv. Aufgrund meiner Größe habe ich so einige Spitznamen bekommen, in meiner Basketballmannschaft, auch in meiner Familie und so weiter und so fort. Einige Namen fand ich lustig, einige blieben hängen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Und das Interessante ist, dass wir manchmal mit diesen Namen auch vor Gott gehen. Auch in dieser Haltung. Wer bist du, wenn keiner dich sieht? Wer bist du, wenn du ins Gebet gehst? Paulus macht sehr, sehr deutlich, wer er ist. Er ist Kind. Seine Haltung ist geprägt von der Identität, die der Namensgeber ihm gibt. Kind. Ein Kind, das anders betet. Gebet für die lebendige Gemeinde bedeutet, dass ich nicht als Bittsteller, nicht als Sklave, nicht als Diener. Paulus bezeichnet sich an einigen Stellen als Diener. Aber im Gebet weiß sich Paulus als Kind. Er weiß sich als jemand, der zum Vater kommt, weil der Weg freigemacht wurde durch Jesus. Er weiß sich mutig vor dem, der ihn kennt, der ihn sieht und der einen Namen für ihn gegeben hat. Du bist mehr als das, was Leute über dich gesagt haben und wie sie dich bezeichnet haben. Du bist mehr als das, was du vielleicht über dich denkst und mit welchen Titeln du dich bezeichnet hast. Vielleicht aufgrund deines Scheiterns, aufgrund deiner Situation, aufgrund deiner Kraftlosigkeit. Du bist das, was Gott sagt, wer du bist. Und was sagt Gott, wer du bist? Du bist erlöst. Du bist ein geliebtes Kind, an dem er Freude hat. Denn das bist du durch die Taufe, nicht durch deine Taten. Das ist durch das, was Christus gemacht hat. Die Identität kommt, weil sie uns gegeben wird. Meinen Namen habe ich mir nicht ausgesucht. Meine Mama hat sich zum Beispiel sehr darüber geärgert, weil sie hatte plötzlich zwei Johanns zu Hause. Mein Papa, den Senior, und mich. Und mein Papa hat mich nach meinem Urgroßvater benannt, weil er zu ihm eine ganz besondere Beziehung hatte. Und dieser Name, den habe ich mir nicht ausgesucht. Der wurde mir gegeben. Genauso wie meine Identität mir gegeben wurde von meinem König, der mich ansieht und sagt, du bist. Und ich möchte dir den Mut machen, dass du mal entdeckst, wie Gott dich sieht. Denn das wird deine Haltung im Gebet massiv verändern. Denn Paulus betet hier für eine Gemeinde, die Gott geschaffen hat. Und so betet er aus einer Haltung eines Kindes. Und dann beschreibt er die Quelle, die Kraft für das, was wirklich zählt. Er beschreibt, was wirklich verändert. Und er sagt, er soll euch so mit der Kraft stärken. Ich habe jetzt hier die Basisbibel etwas anders übersetzt, weil ich diese Übersetzung treffender finde. Er soll euch so mit der Kraft stärken, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in eurem innersten Überzeugung festmachen. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in der Liebe verwurzelt sein und fest auf ihr gegründet sein. Paulus macht deutlich, dass die Quelle und das, was er für diese Gemeinde möchte, nicht ihre Kraft ist, sondern er bittet Gott, dass er mit seiner Kraft sie in ihrem Innersten verändert. Er möchte, dass Gott mit seiner Auferstehungs- und Schöpfungskraft nicht die Umstände der Menschen verändert, sondern ihr Innerstes, sie von innen heraus verändert. Weil das ist die Art, wie Gott arbeitet. Gott verändert von innen und dadurch verändert sich das Außen. Denn Gott hätte nach dem Sündenfall einfach die Umstände ändern können. Er hätte einfach die Umstände ändern können, er hätte sagen können, okay, wir machen das irgendwie anders. Aber das war nicht Gottes Ziel. Weil Gott Beziehungen möchte, verändert er mit seiner Kraft zuerst uns von innen heraus. Und das ist eine Kraftquelle, die viel, viel stärker ist, als einfach nur die Umstände zu verändern. Wenn wir also beten, und dazu ermutigt uns Paulus, denn er betet dafür. Er betet, dass Gott mit seiner Kraft, weil das die Quelle ist, nicht die Umstände, sondern uns verändert. mit seiner gewaltigen Kraft. Und hier findet etwas Tolles statt. Und zwar weit größer als das, was der Globus hier bewirkt. Das Gebet ist ein Zugang zu dieser Kraftquelle. Aber eine Kraftquelle, die größer ist. Wir sprechen in unserer Kraftlosigkeit oft davon, ich muss meine Batterien aufladen. Als ob wir so einen kleinen Akku in uns drin hätten und dann durch Ruhe, durch ein bisschen Entspannung auf dem Sofa, bei Netflix und so weiter, unsere Batterien aufladen. Paulus macht deutlich, da muss was anderes stattfinden. Denn Batterien und die Kraftquelle, die wir haben, ist weit größer. Sie ist stärker. Da hilft mir so ein bisschen jetzt etwas aus der Physik und ich hoffe, ihr kommt mit. Denn Paulus macht deutlich, die Stärkung des inneren Menschen steht hier an erster Stelle. Das ist die Quelle. Und er muss gestärkt werden mit dieser überwältigenden Kraft. Ein neues Energiesystem muss daher. Etwas, was größer ist als er selbst. Und die moderne Physik hat da unterschiedliche Möglichkeiten. Die Kernspaltung und die Kernfusion. Das sind so die stärksten Energieformen, die wir heutzutage kennen. Die Kernspaltung, dort wird mit Atomkraft der Kern eines schweren Atomkerns zertrümmert. Und durch diese Zertrümmerung entsteht Energie. Gewaltige Energie, wie wir in Hiroshima, Nagasaki, Tschernobyl, Fukushima gesehen haben. Also enorme Kraft, die dort freigesetzt wird. Das Problem ist, dass bei Kernspaltung Müll übrig bleibt. Langfristiger Müll. Und das wurde mir zum Bild für Religiosität. Und vielleicht kennst du das. Wir leben unser geistliches Leben und spalten etwas in uns ab. Wir hören vielleicht eine Predigt, vielleicht so eine Predigt wie heute. Und wir hören so einen Ansporn. Und vielleicht hörst du, ja, ich müsste mehr beten. Ich muss mehr beten. Ich stelle mir einen Wecker und ich muss jetzt mehr beten. Und versuchst es aus deiner Kraft. Dein Körper sagt, weiß ich nicht. Vielleicht weniger Netflix schauen und dann hast du mehr Schlaf, damit du beten kannst. Aber nee, ich streng mich an. Und du bist völlig überzeugt und du machst das aus deiner Kraft. Aber in dir zerbricht etwas. Und du machst diese Handlung irgendwann nicht mehr aus freien Stücken, sondern du zerbrichst innerlich. Und nachher bist du frustriert. Ausgelaugt. Das ist das Ergebnis von Kernspaltung. Da spaltet sich etwas. Du machst deine Handlung und erhoffst dir, dass etwas dabei geschieht. Wenn wir uns den Text anschauen, geschieht hier bei Gott etwas anderes. Durch seinen Geist soll er euch in euren innersten Überzeugungen festmachen. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Gott will nicht, dass wir uns spalten, sondern er geht einen anderen Weg. Und darüber haben schon die Propheten gesprochen. Hesekiel, Jeremia. Gott wird nicht mehr für ihn außerhalb sein, sondern er zieht bei uns ein. Dort findet eine Fusion statt. Gott nimmt Wohnung. Das ist nicht nur ein kurzer Aufenthalt, nicht mal so ein kurzer Urlaub, den er da einschiebt, sondern er zieht ein. Und das passiert dann wie bei der Kernfusion. Das ist ein Bild vom ITER, einer der ersten Anlagen, die wir haben. Und die sind noch nicht wirtschaftlich. Es gibt unter Physikern so den Witz, ja, die Kernfusion ist so 10 Jahre von uns entfernt. Das haben die schon vor 30 Jahren gesagt. Und das wiederholt sich. Also das ist eine Technik. Wir wissen, dass es funktioniert. Wir wissen nur nicht, wie wir es wirtschaftlich machen können. Denn bei der Kernfusion ist das Problem, dass leichte Kerne mit einem Druck und einer Geschwindigkeit so gegeneinander gedrückt werden, dass sie gar nicht mehr können und miteinander fusionieren. Und durch diese Fusion, durch dieses Vereinigen, entsteht eine Energie, die die Kernspaltung bei weitem übertrifft. Wisst ihr, wo ihr das jeden Tag sehen könnt? Bei der Sonne. Denn da passiert das. Jeden Tag. Seitdem Gott gesagt hat, es werde Licht. Seitdem passiert genau das. Und Gott möchte im Grunde das für uns und unser Herz. Er kommt in unser Herz, kommt dorthin wohnen. Aber unser Innerstes sagt, ja Gott, ich krieg das schon alleine hin. Und wir sind dann auf Spaltung und Gott sagt, hey, ich bin da. Aber nur indem wir zusammenkommen. Und manchmal brauchen wir Druck dazu. Druck nicht im Sinne von, du musst, sondern Gott, ich kann nicht anders als mit dir. Denn nur dort, wo ich sage, Gott, nicht ich alleine, sondern durch Christus sollst du in meinem Herzen wohnen. Ich will mich in dich verwurzeln. Ich möchte, dass du bei mir einziehst. Ich möchte deine Kraft. Ich brauche deine Kraft. Ich kann nicht ohne. Ich will nicht dieses System. Ich will nicht das sagen, tun, was nur der Lehrer sagt oder. Ich brauche dich. Nicht meine Weisheit, nicht meine Kraft, nicht meine Konzepte, nicht Tradition. Das war schon immer so. Ich brauche dich. Du musst in mir wohnen. Dort entsteht eine Fusion. Dort entsteht eine Kooperation. Dort nehme ich Christus auf und er nimmt mich auf. Und dort entsteht plötzlich eine Energie. Eine Energie, die den Tod besiegen kann. Weil sie nicht mehr aus uns kommt. Weil sie nicht mehr menschlich ist. Das ist übernatürlich. Das ist nicht mehr Krampf. Das ist einladend. Die Quelle für das, was wirklich zählt. Unser Gebet muss geprägt sein davon, nicht nur von einem Ich muss, sondern einem Gott, ich will. Gott, ich brauche dich. Einer Hingabe, einem Loslassen und einem den, der in mich hineingezogen ist, einladen, immer mehr zu verwandeln. Und manchmal braucht es ganz, ganz viel Druck. Weil, und seien wir doch mal ganz ehrlich, wir viel zu oft auf unsere eigene Kraft vertrauen. Auf unsere Konzepte. Auf das, was wir schon alles erreicht haben. Und gerade wie in der Moderne, die wir alles Mögliche schaffen können, wir vertrauen auf das, was wir können. Auf unsere Formen. Weil wir ja so gut sind und übersehen manchmal, wie abhängig wir sind. Und das ist Gebet für eine lebendige Gemeinde. Eine lebendige Gemeinde weiß sich abhängig von dieser Quelle und sie lässt sich darauf ein. Und Paulus führt dann weiter zu dem Schwerpunkt. Denn es geht nicht nur darum, vor Gott kniefällig zu werden, sich als Kind zu wissen, sich bei der Kraftquelle zu bedienen, sondern es hat ein Ziel, es hat einen Schwerpunkt. Denn das Ziel ist eine gemeinschaftliche Entdeckungsreise. Und Paulus macht deutlich, wenn ihr euch von innen verändern lasst, so könnt ihr sie zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite, also die Liebe Christi, in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes und sie wird euer Leben ganz erfüllen. Der Schwerpunkt eines Gebets ist nicht nur etwas zu wissen, nicht nur eine Bitte vorzutragen, sondern es ist eine Entdeckungsreise. Und zwar nicht nur alleine, sondern eine gemeinschaftliche. Immer wieder schreibt hier Paulus, ihr mit zusammen, ihr. Und zwar nicht, wie wir es manchmal hören in der Predigt, wenn jemand sagt, ihr, dann hören wir, ja, er meint mich. Weil er spricht ja zu uns allen, aber eigentlich meint er mich. Nee, Paulus betont es hier auf unterschiedliche Weise. Zusammen mit allen Heiligen, miteinander. Also nicht etwas, was ich losgelöst machen kann in einer Zeit, in der wir so stark dem Individualismus verfallen sind. Sondern es geht nur gemeinsam. Es ist eine gemeinschaftliche Entdeckungsreise. Und diese Liebe, diese Kraft entdecke ich nicht alleine, sondern ich brauche meine Schwester, ich brauche meinen Bruder. Und da entsteht plötzlich ein Abenteuer. Ich entdecke mit ihnen zusammen, wie gewaltig dieser große Gott ist und wie seine Liebe nicht nur für uns, sondern für diese Welt reicht. Denn das fällt mir auch oft auf, dass wir als Christen uns mit der Liebe, die wir bekommen haben, begnügen. Wisst ihr, was eine richtige, geniale Gemeinschaftsaktion für eine Gemeinde ist? Und um die Liebe Gottes zu entdecken? Wir Heiden errettet. Menschen, die ihn gar nicht kennen. Das ist Entdeckungs-, weil wir wissen ja, Gott hat mich geliebt. Er hat mich errettet. Ich meine, ich war jetzt nicht so schlecht, aber ja, er hat mich errettet. Ne? Aber wisst ihr, wo ihr Liebe entdeckt? Wenn jemand, der drogensüchtig war, sagt, boah, ich habe in Jesus Freiheit gefunden. Jemand, der aus Missbrauch kommt und vergeben kann. Jemand, der erneuert wird, obwohl er eine ganz schlimme Vergangenheit hat. Ein Gemeindekind, das durch die Religiosität vielleicht abgestoßen wurde und neu diesen Jesus lieben gelernt hat. Da kommt plötzlich eine Facette zusammen und die Liebe, die wir sehen, wie Gott wirkt in dieser Welt, wie Gott Sünde, die Menschen zerstört, mit seiner Liebe durchdringt, vernichtet und neu macht. Das ist die gemeinschaftliche Reise, die wir machen. Das ist das, wofür wir hier sind. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, dass wir füreinander und so beten, aber wir sollten für mehr beten, weil Paulus möchte, dass wir die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe erfassen. Also nicht nur einen kleinen Ausschnitt davon, sondern alles. Alles. Und das ist das Ziel des Gebets einer lebendigen Gemeinde, die sich miteinander auf die Reise macht. Miteinander auf die Reise macht, zu beten. Miteinander, füreinander. Und zwar mit der Hoffnung, Jesus, wenn ich jetzt für diese Person bete, ich wünsche mir so sehr, dass deine Kraft in ihr Leben hineinkommt. Dass deine Liebe sie durchdringt und verändert. Ein Arbeitskollege, Nachbar, Familienmitglied. Aber vielleicht auch jemand aus der Gemeinde, der gerade eine Glaubenskrise durchmacht. Mit allen Heiligen. Das ist der entscheidende Punkt. Denn wir brauchen einander. Denn in dieser Vielfalt, ich werde die Liebe Gottes immer nur wie ein Fragment sehen. Einseitig. Weil es meine Biografie, meine Erfahrungen sind. Und je mehr Leute dazukommen, desto facettenreicher, schöner, größer, weiter, tiefer wird es. Und manchmal werde ich diese Erfahrung noch nicht mal nachvollziehen können. Ich werde sagen können, du, das ist mir so, so fremd. Wir waren die Tage auf dem Willow Creek Kongress und haben die Geschichte von Jonathan gehört, der in der Dominikanischen Republik als Bettlerjunge aufgewachsen ist und der Liebe erfahren hat. Und ich sah das und das hat mich zutiefst berührt, wie er darüber erzählte, wie Gottes Liebe ihm begegnet ist, ihn verändert hat. Ein Junge, der immer wieder nach Pappe suchte, um seine Schuhe auszustopfen, weil die Löcher so groß waren. Und ich saß da und ich dachte, Jesus, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal einen blassen Schimmer, was er da durchgemacht hat. Aber ich freue mich so über die Liebe, die du ihm geschenkt hast. Das ist so schön, dass du ihn erreichst. Das ist so schön, wie du meine Brüder und Schwestern in ihrer Unterschiedlichkeit erreichst. Darum lasst uns diesen Schwerpunkt im Gebet neu miteinander setzen. Und damit es nicht nur Theorie bleibt, lasst es uns praktisch machen. Gebet für eine lebendige Gemeinde. Beim Infotreff liegen diese Zettel aus. Ich habe jetzt mal 160 ausgedruckt, weil mir einfach das Papier ausgegangen ist. Und die sind auch nicht so schön zusammengeschnitten. Euer Problem, nicht meins. Aber es ist dein Gebet für Menschen. Und zwar ein treues Gebet. Und da sind drei Namen. Und ich möchte dich einladen, dass du drei Namen aufschreibst. Nicht jetzt sofort, sondern nach dem Gottesdienst holst du dir den Zettel und nimm das mit in deine Gebetszeit. Und geh da betend rein und sag, Gott, für wen soll ich beten? Durch welchen Bruder, durch welche Schwester, durch welchen Nachbarn willst du mich bereichern? Ich will auf Entdeckungsreise mit dir gehen. Ich möchte mit meinen Brüdern zusammen, mit meinen Schwestern zusammen beten. Und vielleicht ist es jemand aus der Gemeinde. Vielleicht gehst du Church Schools durch oder das den Blickpunkt oder vielleicht auch das Adressenheft durch und da fällt dir ein Name ein. Und dann bete für die Person, aber nicht nur allgemein, sondern ich möchte dir Mut machen, geh doch hin zu der Person, vielleicht eine Person, die du gar nicht kennst. Und dann geh hin und sag, du, ich würde gern für dich beten. Was möchtest du, dass Gott dir tut? Was ist es, was dich gerade bewegt? Wisst ihr, was da passiert? Du begibst dich auf Entdeckungsreise. Das ist ein erster Schritt. Und das ist einfach nur eine Frage, du, wofür kann ich beten? Und dann fängst du an zu beten. Wir haben jetzt die Passionszeit. Mach's vielleicht nur bis Ostern. Aber vielleicht machst du so ein halbes Jahr. Und dann fragst du nach einem halben Jahr nach. Du, hat sich irgendwas verändert an dem Gebetsanliegen? Hat Gott irgendwie geantwortet? Hat Gott irgendwas verändert? Wenn ja, Halleluja. Wenn nein, bete weiter. Oder vielleicht verändert sich das Gebetsanliegen. Ich möchte dir Mut machen, dass es nicht nur Theorie bleibt, sondern dass dieses Gebet lebendig wird. Dass wir einander in den Blick nehmen. Und tu mir einen Gefallen. Ich weiß, dass einige von euch Gebetslisten haben. Nimm keinen aus deiner Familie. Nimm nicht einen deiner engsten Freunde, bei denen du sowieso weißt. Sondern hör mal hin. Sei so ein bisschen experimentierfreudig. Und nimm einen Namen, mindestens nur einen, der Jesus noch nicht kennt. Eine Frau, ein Mann, den Gott viel mehr liebt, als du ihn oder sie je lieben könntest. Und bete für sie. Und was meinst du, was passiert, wenn du dann plötzlich hingehst und die Person, die Jesus gar nicht kennt, und sagst du, irgendwie bist du mir wichtig geworden, ich würde gern für dich beten. Freu dich auf die Reaktion. Denn es wird spannend. Ich habe das einmal erlebt. Da war ich gerade 2 Jahre Christ. Das ist manchmal so am Anfang, wenn man Christ ist, da macht man Sachen, da denkt man, ja, denkt man nicht viel drüber nach. Und das hat uns mal einer mitgegeben. Und ich habe für meinen muslimischen Klassenkameraden gebetet. Und wir hatten immer große Diskussionen über den Glauben und den Koran und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, du, wofür kann ich für dich beten? Und er hat es mir gesagt, ich hatte nachgefragt. Und am Ende meiner Abi-Zeit, als wir uns verabschiedeten, sagte er, du Johann, die Diskussion mit dir waren hart. Du hast mich manchmal so geärgert, ich hätte dich am liebsten kurz und klein geschlagen. Aber als du mich gefragt hast, wofür du beten kannst, merkte ich, da ist was Echtes. Sagte, und das war das Einzige, was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Wisst ihr, wie mich das beschämt hat? Dass ich 3 Jahre lang mit dem lieber diskutiert habe, als diese Kraft, die nicht von mir kommt, wirken zu lassen. Und ich bete immer noch für ihn, immer mal wieder, wenn ich an ihn denke. Weil ich mir so sehr wünsche, dass Gott ihn berührt. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, die nicht nur akute Anliegen nimmt, sondern dass wir füreinander beten. Dass die Jungen vielleicht auf die Älteren zugehen. Dass die Älteren eine junge Familie nehmen. Und fragen, hey, was ist es, wofür wir beten können? Wo wünscht ihr euch, dass diese Fusionsreaktionskraft Gottes euer Leben erneuert? Wo brauchst du das gerade? Denn Gebet für lebendige Gemeinde entspringt aus einer Haltung, wo wir wissen, dass wir Kinder sind. Nicht nur ich, sondern wir sind Kinder. Kinder des Höchsten. Wir haben Zugang zu ihm, zu seiner Quelle, zu der Quelle seiner Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft wohnt in uns, sagt Paulus. Und er lädt uns ein auf eine Entdeckungsreise mit ihm. Seine Liebe, seine Kraft zu entdecken. Und wir beenden diese Predigt und diesen Teil, so wie Paulus diesen Text beendet, mit Lobpreis, mit Anbetung. Denn in Anbetung halten wir uns und einander und der unsichtbaren Welt vor Augen, wer dieser Gott ist. Denn er ist mehr als die Schmerzen, der Mangel und all das, was du nicht kannst. Die ganze Schöpfung singt und betet an. Und ihr seid eingeladen, mit einzustimmen und diesen Gott anzubeten. Amen.